Vorbereitung auf das neue Wort am 23. Juni 1844. Frage nicht, sondern schreibe. Denn siehe, du hast es vor dir und magst es ja so gut wie förmlich abschreiben, wie für die Protestanten gesorgt wird in dieser Zeit. Schelling, Steffens, Gustav A. und dergleichen mehrere sind dazu schon höhererseits gebildet. Anmerkung: Friedrich Wilhelm Schelling als Sohn eines evangelischen Geistlichen, geboren 1775 in Leonberg, Württemberg, gestorben 1854 in Ragaz, Philosoph. Heinrich Steffens, geboren 1773 in Stavanger, Norwegen, gestorben 1875 in Berlin, Natur- und Religionsphilosoph, beeinflusst von Schelling. Gustav A., Persönlichkeit mangels näherer Bezeichnung nicht feststellbar. Damit du aber hier auch etwas erfahrest, wie deren Geist beschaffen ist, so sollen dir einige Stellen aus dem Werke Steffens, darin er vom falschen Glauben und von der wahren Theologie spricht, ein Licht geben. Auf Seite 5 und 6, da Steffens von der falschen Theologie spricht, heißt es: Wir reden hier nicht von einer sogenannten Vernunftreligion, die abgesondert von der Offenbarung sich gestalten will. Ist es nicht erlaubt, das ordnende Prinzip der geselligen Verhältnisse der Menschen, abgesondert von der geschichtlichen Entwicklung des Geschlechtes, durch Reflexionen herauszuheben und ein lediglich aus dem Standpunkte eines reflektierenden menschlichen Bewusstseins erzeugtes Naturrecht zu begründen? So ist eine Religion, die lediglich aus dem Meinen und Denken der Menschen entsprungen wäre, ein noch viel härterer Widerspruch. Alle Religion ward als Offenbarung, als eine Gabe höherer Geister betrachtet und war nur dadurch Religion. Die christliche Religion ist die Offenbarung der ewigen Liebe Gottes, ist, so wie sie den Gläubigen geschenkt ward, die Enthüllung eines seligen, höheren Lebens, gegen welches alle irdische Erscheinung erblassen muss, so dass alle Größe der Erde nicht wert ist der Herrlichkeit, die uns einst offenbar werden soll und die wir wirklich hier schon im festen Glauben besitzen. Eine Vernunftreligion ist daher gar keine Religion, und nur ein verirrtes Denken kann in diesem Worte eine Zusammensetzung dulden, die sich selber aufhebt. Weiter kommt auf Seite 109 desselben Werkes eine gar wichtige Stelle vor, die also lautet: Jetzt, da ich mich bis in die innersten Tiefen des Daseins gebunden fühlte, da das Sein in den verborgensten Mysterium des Daseins, das Denken sich durch das Bewusstsein des Abfalls gefesselt sah, musste ich einsehen, dass nur eine unbedingte Hingebung mich befreien konnte. Wird nicht die Spekulation dann erst lebendig, wenn der Verstand sich in unauflösliche Widersprüche verwickelt sieht? Und wird sie nicht im höheren Sinne bestätigt, indem man ihren engeren Standpunkt zu verlassen wagt? Die Philosophie ist die absolute Selbsttat. Das Selbstbewusstsein findet in sich selbst alle Schätze des Erkennens. Aber sie vermag nichts, denn der Formalismus des Denkens hat keine erzeugende Kraft. Wird sie nicht im höheren Sinne in sich klarer wieder erstehen, wenn der Erbauende heimisch wird in der erhabenen Welt der eigenen Persönlichkeit, wenn er nicht bloß denkt, sondern auch lebt, wo seines wahren Denkens unzweifelbare Quelle gefunden wird. Und so wäre denn die absolute Hingebung in den Willen Gottes die dritte, höchste Stufe der geistigen Entwicklung. Aus ihrem stärksten Gegensatze erzeugt. Siehe, das ist eine vorzüglich gute Stelle, über die aber freilich so manche hochweltweise Rezensenten ihre Nasen rümpfen. Aber das tut nichts, denn es gibt doch Tausende, die sich danach kehren in ihrem Denken und auch in praktischen Versuchen. Gehen wir aber nur weiter und hören wir, was Steffens in seines Werkes 129. Seite spricht. Also lauten die Worte. Der fromme Christ braucht einen Ausdruck, welcher oft angefeindet wird. Er wünscht, dass der Heiland Gestalt in ihm gewinnen möge. Man findet diese Äußerung mystisch, fanatisch, schwärmerisch. Wie soll es mir gelingen, euch, meinen Freunden, begreiflich zu machen, dass diese Äußerung recht im Innersten das ausdrückt, was ich die tiefste Seligkeit der Liebe nennen möchte. Der Apostel, wenn er die Gemeinde als den Leib des Herrn darstellt, benützt die Glieder des Leibes, die eins sind und alle einander gleich durch die Einheit des Lebens. Dieses Bild ist herrlich, aber seine eigenen, flammenden Worte über die Liebe fordern, dass wir es in einem höheren Sinne nehmen. Die Organe des Leibes sind, wenngleich dem Ganzen einverleibt, doch gebunden auf eine bestimmte Weise. Das ganze Leben ist in einem jedem Organe, doch aber gefesselt in der besonderen Form. Wir sind frei im Heilande, Kinder Gottes, durch ihn. Daher tritt uns in ihm die geheiligte Person aller Persönlichkeit, die Urgestalt aller Gestalten entgegen. Und vermögen wir uns ihm hinzugeben, dann gibt er sich auch uns hin. Ganz und gar, dass wir wie die Besonderen, so doch auch in ihm, mit ihm, er selbst sind. Siehe, diese Stelle ist noch erhabener und zeigt dem tiefer Denkenden klar, was er zu tun hat, um aus mir das wahre ewige Leben zu überkommen. Aber ich lasse es noch weitergehen Und so schreibe weiter, was dieser Schriftsteller noch Erhabeneres sagt, auf Seite 136 seines Werkes. Die Worte lauten also: Das Abendmahl ist der höchste individualisierende Prozess des Christentums. Durch dasselbe versenkt sich das ganze Geheimnis der Erlösung in seiner reichen Fülle in die empfängliche Persönlichkeit. Der fruchtbringende Strom der Gnade, welcher die ganze Natur und Geschichte seit jenen großen Zeiten ihrer großen Wiedergeburt durchwallt und reif macht für eine selige Zukunft, nimmt die Gestalt des Heilandes an, damit alles in allem für sein Herz sei. Daher das Abwenden vom Bösen, die vereinigende Vergebung, die gänzliche Hingebung. Diese eben ist die Liebe. Nur eine Persönlichkeit kann Gegenstand der gänzlich sich opfernden, den Willen völlig in Anspruch nehmenden Liebe sein und ewiges Leben durch die Liebe ist die innerste, tiefste Bedeutung des Christentums. Was der Geist wohl glaubt, was den Tod überwindet, ihn zugleich zurückdrängt in die Sinnlichkeit, dann wie in ihm schlummert, das wird durch die beseligende Gegenwart des Erlösers, der für ihn ist, ganz ist, hier Gewissheit, Genuss, Nahrung. Nur wer das Wesen der Liebe kennt, und der kennt es nur, welcher es erlebt hat, kann jene Innigkeit fassen. Alles, was wir denken und wollen, jede keimende Idee des Geistes, alles, was wir Großes und Herrliches schauen und genießen, jene Züge der Urgestalt, die in der irdischen Erscheinung geheimnisvoll vereint, durch das verworrene Leben gefesselt und gebunden sind, Leib und Seele zu einem höheren geistigen Bunde sich durchdringend, treten uns in dem gegenwärtigen, persönlichen Heilande entgegen. Alles, was er der Welt war und sein wird, was er lehrte und litt, gestaltet sich in uns, dass wir dann inne werden. Seine Worte sind er selbst, sind Geist und Leben. Aus diesen Stellen kannst du zur hinreichenden Genüge ersehen, wie ich nun, wie schon gar lange her, für die Protestanten sorge, gesorgt habe und noch sorgen werde, und wie ich sie alle vorbereite auf die große Gabe. Du wirst zwar den Stil sehr gelehrt finden, ich aber sage dir, wer alle gewinnen will, der muss auch mit allen alles sein. Er muss weinen mit den Weinenden, scherzen mit den Scherzenden, lachen mit den Lachenden, fröhlich sein mit den Fröhlichen, traurig sein mit den Trauernden, leidend mit den Leidenden, gesund mit den Gesunden, krank mit den Kranken, stark mit den Starken, schwach mit den Schwachen, ein Narr mit den Narren und somit auch ein Gelehrter mit den Gelehrten. Denn ein jeder ist nur in seiner Schwäche, die sein Joch, sein Netz und seine Schanze ist, zu fangen. Also muss man zuerst auch hier mit den zumeist gelehrten Protestanten gelehrt sprechen und sie so fangen in ihrer Schanze, so man sie für die absolute Stimme des Vaters, der ewigen Liebe, will empfänglich machen. Und siehe, also komme ich nun allen entgegen, mit weit ausgebreiteten Armen, und rufe von Neuem, kommet alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich selbst will euch alle erquicken. Darum sollst du dich auch nicht zu sehr sorgen, was mit deinem Empfange geschehen solle. Denn siehe, ich habe ja eine Menge Arbeiter nun für meinen Weinberg gedungen, die das Erdreich umgraben und die Stöcke beschneiden. Lassen wir daher diese ihre erste Arbeit beenden und so dann bald die Triebzeit kommen wird. Dann werden wir schon die große Sonne aufgehen lassen, an deren Licht und Wärme alle Frucht, die baldige Vollreife, erlangen soll. Amen, Amen, Amen. Anmerkung: Zu dieser Kundgabe vom 23. Juni 1844 teilt K.G. von Leitner in seiner Lebensbeschreibung Jakob Lorbers mit einen unwiderleglichen Beweis dafür, dass Jakob Lorber nicht aus seiner eigenen Intelligenz geschöpft hat, lieferte folgendes Ereignis. Am 25. Juni 1844 gab mir Anselm Hüttenbrenner einen Aufsatz Lorbers zu lesen, welchen dieser 2 Tage vorher niedergeschrieben hatte. Es wurde darin kundgetan, dass Schelling, Steffens und Gustav A. berufen oder vielmehr auserwählt seien, um unter den Protestanten die Gemüter auf das Erscheinen dieser neuen theosophischen Schriften vorzubereiten. Zur Bestätigung dessen waren darin 2 Stellen aus dem Werke Steffens, die falsche Theologie und der wahre Glaube, mit genauer Angabe der bezüglichen Seitenzahlen wörtlich angeführt. Weder Anselm Hüttenbrenner noch Lorber hatten bis dahin Steffens auch nur dem Namen nach gekannt. Lorber war daher hoch erfreut, als ihm jener, welcher inzwischen im Konversationslexikon von Brockhaus nachgeschlagen hatte, die Mitteilung machte, es gebe wirklich einen Schriftsteller dieses Namens und dieser habe wirklich ein Werk mit dem angeführten Titel im Drucke erscheinen lassen. Da ich dieses Werk des mir übrigens wohlbekannten Autors ebenfalls nicht kannte, so machte ich sogleich darauf Bestellungen bei der Universitätsbuchhandlung, welche es mir am 24. Juli einhändigte. Ich übergab es noch am Abende desselben Tages an Anselm Hüttenbrenner und verfügte mich des nächsten Morgens zu ihm, um zu erfahren, welches Ergebnis sich bei der zwischenweiligen Vergleichung der Texte in Druck und Schrift ergeben habe. Hüttenbrenner hatte bereits die von Lorber mit Hinweisung auf die Seiten 5 und 6 angedeutete Stelle im Buche aufgefunden, und ich überzeugte mich selbst, dass sie mit jener in Lorbers Manuskript angeführten wörtlich übereinstimmte, nur dass in letzterem ein paar Wortversetzungen vorkamen. Die übrigen von Lorber angegebenen Stellen, welche auf den Seiten 109, 129 und 136 des Buches angetroffen werden sollten, hatte Hüttenbrenner darin nicht aufgefunden. Und auch bei einer von ihm und mir nun gemeinschaftlich wiederholten Suche vermochten wir dort nichts zu entdecken, was mit dem Texte in Lorbers Schrift von Wort zu Wort übereingestimmt hätte. Wohl aber trafen wir dort auf Stellen, welche den nämlichen Geist atmeten, in welchem Lorbers Anführungen geschrieben waren. Es bleibt aber bei dem Umstande, da uns nur die zweite Auflage dieses Werkes zur Hand war, doch noch immer die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sich vielleicht in dessen erster Auflage auch diese Stellen wörtlich vorfinden. Jedenfalls beweist die wörtliche Übereinstimmung der auf den Seiten 5 und 6 wirklich im Drucke vorgefundenen Stelle mit jener in der Handschrift Lorbers, dass er sie unter dem Einflusse einer anderen Intelligenz als der seinen niedergeschrieben hat, was freilich allen jenen unbegreiflich erscheinen muss, welche diesem Beweise menschlicher Erfahrungswissenschaft hartnäckig Ohr und Augen verschließen.